Wir sind in dem zweiten Korintherbrief schon ziemlich weit fortgeschritten. Wahrscheinlich werden wir noch 3 Predigten hören, bis wir dann zum Ende des Briefes kommen. Und heute sind wir dabei, den Text aus dem Kapitel 12 anzuschauen. Lass uns gemeinsam aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, und wir betrachten heute Verse 1 bis 10. Das ist die Seite 1308 in unserer Gemeindebibel, und ich werde uns erstmal das Wort Gottes lesen. 2. Korinther 12, 1 bis 10. Das ist das Wort des Herrn. Das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheit. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus befindet sich in diesem Brief in einer, wie er selber nennt, die törichte Rede. Die falschen Aposteln, die Menschen, die sich in die korinthische Gemeinde eingeschlichen haben und die Gemeinde gegen Paulus aufgestellt haben, indem sie viele Dinge ihm unterworfen haben, indem sie unter anderem gesagt haben, er ist ein Schwächling. Wenn er hier anwesend ist, dann tritt er groß auf. Sobald aber, oder dann ist er ganz schwach. Wenn er aber weg ist, dann tritt er groß auf, indem er schöne Briefe schreibt, schöne Verfassungen macht. Aber Paulus ist eigentlich kein Diener Gottes. Wir sind die wahren Diener. Schaut unser Erfolg an, schaut unser Gottesdienst an, wie wir nicht als Schwächlinge agieren, sondern als wahre Diener Gottes. Und deswegen, Paulus wird hier sogar herausgefordert, sich selbst zu rühmen, in Anführungszeichen natürlich, weil Paulus, obwohl er sich auch hier in einer gewissen Art und Weise rühmt oder Dinge von sich berichtet, von welchen die anderen Menschen geprahlt haben, so unterstreicht er doch immer wieder, dass er in Schwachheit ist, dass er unter Gottes Macht ist, dass er unter seiner Obhut ist und dass er zu seiner Ehre dient. Und dieser Text, den wir heute gelesen haben, er ist sehr reich an unterschiedlichen Schätzen. Zum Beispiel ist dieser Text eine Widerlegung von der Lehre der Zeugen Jehovas, die glauben, dass das Paradies nur auf der Erde sein wird. Sie stellen grammatikalisch den Satz, den Jesus ja zu dem Schächer am Kreuz gesagt hat, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, stellen sie um und sagen, Jesus hat gesagt, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und damit möchten sie bekräftigen, dass Jesus ihn nicht gleich mit in das Paradies genommen hat, sondern er hat es ihm nur heute gesagt. Aber eines Tages wird er im Paradies sein. Und so stellen sie einfach ihre Lehre auf, dass das Paradies einmal nur auf dieser Erde sein wird. Aber dieser Text sagt hier ganz deutlich, dass Paulus, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde und dort das Paradies ist. Dieser Text widerspricht auch Menschen, die anscheinend für eine kurze Zeit tot gewesen sind und dann eine Himmelserscheinung erlebt haben, vielleicht sogar im Himmel mit Jesus gewandelt sind, und dann werden sie vom Tod wieder ins Leben zurückgerufen, und dann erzählen sie, reisen rum und erzählen, was Jesus ihnen dort gesagt hat und wie Jesus aussah und wie wunderschön es dort gewesen ist. Aber letztendlich tun sie es, um für sich Gewinn einzubringen. Das Wort Gottes sagt hier ganz klar, dass Paulus Worte hört im Vers 4, die ein Mensch nicht sagen darf. Deswegen sollten uns solche Erscheinungen oder Erfahrungen skeptisch stimmen lassen. Und dieser Text ist unsere Grundlage dafür. Paulus war 18 Monate lang in Korinth, als er diese Gemeinde gegründet hat. Was meint ihr, wie viel schneller eine Gemeindegründung vonstatten gehen würde, wenn ein großes Plakat aufgestellt werden würde mit der Aufschrift: Kommt in unsere Gemeinde und trifft den Menschen, der in dem dritten Himmel war und Gott getroffen hat. Anscheinend sind diese spektakulären Erfahrungen nicht das, worauf eine Gemeinde gründet. Wir suchen nicht nach irgendwelchen Visionen oder Offenbarungen, sondern wir folgen dem bereits geoffenbarten Wort Gottes. Und wir lehren es und wir leben danach. Ja, aber wie? Wunder stärken doch den Glauben. Wunder produzieren doch den Glauben, oder? Der reiche Mann dachte das auch. Und deswegen bat er Abraham, soll doch Lazarus vom Toten auferstehen. Und er soll meinen Brüdern erscheinen, dass sie zum Glauben kommen. Abraham sagt, sie haben doch die Schrift. Ja, ja, sie haben die Schrift, aber sie glauben der Schrift nicht. Nun, wenn sie der Schrift nicht glauben, dann werden sie auch nicht einem solchen Wunder glauben. Und das zeigt uns einfach, dass das Wort Gottes auf viele Fragen eine Antwort hat und wir einfach mehr in das Wort Gottes schauen dürfen und daraus argumentieren können. Viele Menschen, und das lesen wir auch hier im Vers 6, machen sich Sorgen, dass die anderen bloß nicht zu klein von ihnen denken. Sie gestalten ihr Leben so, dass der andere denkt, ich stehe besser da, als es aussieht. Paulus widerspricht hier dem und sagt, wenn ich mich rühmen wollte im Vers 6, so bin ich deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Paulus macht sich hier mehr Gedanken und Sorgen, dass die Menschen nicht zu hoch von ihm denken. Immer wieder ja, umgekehrt, als oft wir es denken oder tun. Und gerade weil Paulus hier über seine Schwächen auch anfängt zu sprechen und der Text überwiegend über das Leid spricht, auch im Kontext. Wir haben das letzte Mal auch die großen oder die vielen Versen gelesen, in welchen leidvollen Situationen Paulus auch gewesen ist. Und auch der Rahmen im Vers 10, darum sagt Paulus, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. So können wir sagen, dass dieser Text uns nicht dazu ermutigt, über den dritten Himmel zu spekulieren. Die Bibel schweigt davon. Dass der Text uns nicht dazu ermutigt, über irgendwelche Erfolgsereignisse oder sonstige Dinge zu berichten oder uns Gedanken zu machen, sondern vielmehr über das, was der Text besonders betont. Und es ist die Schwachheiten, die wir hier und dort erleben. Es ist das Leid, dem wir gegenüberstehen. Und dazu möchte ich uns ein Beispiel mitgeben, von dem ich selber gelesen habe. Im Oktober, es war 1990, irgendwo in den USA, ging ein 10-jähriges Mädchen namens Charity mit ihren Freunden zu einer Eiskunstlaufbahn. Und ihre Mutter, sie wollte an diesem Abend ausgehen und sie engagierte eine Babysitterin, die auf die zwei kleinen Geschwister, auf den jüngeren Bruder und die kleinere Schwester aufpassen sollte. Und sobald Charity fertig war mit der Eiskunstlaufbahn, sobald die Eiskunstlaufbahn geschlossen wäre, sollte Charity die Babysitterin anrufen und sie sollte sie abholen. Ja, als die Eiskunstbahnlauf geschlossen hat, so holten die Eltern von Charitys Freundinnen die Freundinnen ab. Und Charity, sie wartete noch eine halbe Stunde und dann ging sie in das gegenüberliegende Imbiss. Und dort hat sie nach der Uhrzeit gefragt, wie spät es war. Und dann hat viel Zeit später, um 1 Uhr nachts, die Imbissbesitzerin den Imbiss zugemacht. Sie hat mit einem Schlüssel den Schloss herumgedreht und schaute noch gegenüber auf den Bordstein, wie Charity immer noch auf diesem Bordstein saß. Und es war das letzte Mal, als Charity lebend gesehen wurde. Einige Tage später wurde ihre Leiche gefunden. Sie war vergewaltigt und erdrosselt. Warum hat Charity nicht zu Hause angerufen? Und sie hat angerufen, aber ihr jüngerer Bruder und ihre kleine Schwester haben mit dem Hörer gespielt und aufgelegt. Und die Babysitterin hat es nicht gemerkt. Als die Babysitterin die Kinder schlafen gelegt hatte, ist sie selber eingeschlafen. Und erst als Charitys Mutter nach Hause kam, hat sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Jetzt kann man viele Überlegungen anstellen. Warum haben die Kinder das Telefon aufgelegt? Warum ist die Babysitterin eingeschlafen? Warum ist die Mutter nicht früher nach Hause gekommen? Warum haben die Eltern von den Freundinnen die Charity nicht nach Hause gebracht? Oder vielleicht sogar die Imbissbesitzerin, die sie zum letzten Mal gesehen hat? Warum war ein Vergewaltiger in dieser Zeit unterwegs? Wäre das alles nicht passiert, wäre das anders gelaufen, so wäre Charity noch am Leben. Und vor allem die Frage, die man sehr oft stellt, wo war Gott in dieser Situation? Wo war Gott in der Nacht? Natürlich ist Gott nicht schuld an der Situation, aber bedeutet das, dass er diese Situation nicht unter seiner Kontrolle hatte? Und deswegen habe ich das Thema auch so genannt. Warum leiden wir, wenn Gott gut ist? Eine provokante Frage, aber auf die werden wir heute anhand der Schrift versuchen zu antworten. Menschen versuchen das wie folgt zu erklären. Ja, Gott ist nicht allmächtig. Okay, aber welchen Trost haben wir dann überhaupt, zu Gott zu beten? Wenn Gott nicht allmächtig ist, dann ist er nicht allmächtig, die Not auch unserer Nöten zu lösen. Letztendlich könnte man Gott dann überhaupt nicht vertrauen. Und auch unsere Errettung muss man dann in Frage stellen. Das wäre kein Trost, zu wissen, dass Gott nicht allmächtig ist. Und auch das Wort Gottes widerspricht diesem Gedanken. Gott ist allmächtig. Als zweite Antwort versuchen die Menschen darauf zu antworten und sagen, ja, Gott ist nicht gut. Aber auch hier spricht die Bibel ganz deutlich im 5. Buch Mose 32, Vers 4. Er, und hier heißt es über Gott, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Wenn der Maßstab für das Gute nicht in Gott läge, so läge der Maßstab in uns. Und wenn wir der Maßstab für das Gute sein würden, so wäre es sinnlos, über das Gute nachzudenken. Dann gäbe es keine Güte. Okay, eine dritte Möglichkeit, um das zu erklären, wo war Gott, Leid ist eine Illusion. Okay, aber in der Illusion leide ich ja immer noch. Was ist das für ein Trost? Diese ultimative Form dieses Ansatzes ist der Buddhismus. Der Buddhismus sagt oder erklärt Leiden als eine Kluft zwischen dem, was ich habe und dem, was ich wünsche. Und um das Leid loszuwerden, sagt der Buddhismus, muss ich mich von den Wünschen trennen. Samt dem Wunsch, vom Leid getrennt zu werden. Also am Ende werde ich allen Wünschen mich absagen. Und das ist Nirvana, so wie es der Buddhismus ausdrückt, wo das Ende allen Leidens ist. Aber das ist genauso wie das Töten eines Patienten, der krank ist. Du beseitigst damit die Krankheit, aber du hast das Problem damit nicht gelöst. Woher kommt Leid? Gewöhnlich verbinden wir Leid mit etwas Bösem, mit etwas Schlechtem. Etwas, was nur vom Teufel kommen kann. Der Teufel ist doch derjenige, der Leid in unser Leben bringt. Und Gott ist der, der uns von dem Leid wieder erlöst, oder? Oder? Und Paulus scheint in unserem Text das auch zuerst einmal zu bestätigen, oder? Er sagt ja im Vers 7, es wurde mir ein Pfahl, ja, oder ein Dorn, wie es eine andere Übersetzung sagt, es wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Aber an wen wendet sich Paulus, um von dem Leid erlöst zu werden? An Satan? Nein, er wendet sich an den, der das Leiden in seiner Hand hält, der das Leid unter seiner Kontrolle hat. Und deswegen sagt er hier im Vers 8, seinetwegen, also aufgrund des Engels Satans, habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Paulus versteht, dass sein Leiden in Gottes Hand ist und er irrt sich nicht. Gott hat es ihm vorausgesagt. Wenn wir an Paulus Bekehrung denken, als er in Apostelgeschichte Kapitel 9, dort wird es berichtet, sich bekehrt hatte und Gott ihn nach Damaskus geschickt hat, so sagt Gott dem Ananias, nicht zu verwechseln mit dem Hananias, der ist mittlerweile da schon tot, aber der Ananias, ein anderer Jünger Jesu, der in Damaskus lebte, Gott hat ihn vorgewarnt, da kommt der Saulus. Ja, aber wie, Herr? Er fügt doch uns so viel Leid an. Die Kunde über Saulus, wie er die Christenverfolgung vorantreibt, hat sich rumgesprochen, sogar bis nach Damaskus. Und man hörte, dass er unterwegs ist mit Briefen aus Jerusalem, die ihn bevollmächtigt hatten, die Christen alle ins Gefängnis einzuschließen. Und Hananias versteht es nicht und sagt, wie soll ich jetzt für ihn da sein, ihm helfen? Und als Gott ihm die Situation erklärt, so sagt ihm Gott, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Um auf die Frage nach dem Leid zu antworten, müssen wir dorthin gehen, wo Leid als erstes erwähnt wird. Und dazu müssen wir zu dem Anfang gehen, zu der Erschaffung des Himmels und der Erde. Das Thema Leid wird erwähnt, als es noch kein Leid gab. Nicht der Satan, sondern Gott persönlich erwähnt das erste Mal Leid in Bezug auf die Sünde zu Adam, indem er sagt, an dem Tag, wenn du von der Frucht des Baumes isst, wirst du sterben. Wir lesen in der Schrift, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und wer gibt uns diesen Lohn? Es ist kein anderer als Gott selbst. Nach dem Sündenfall kam das Leid. Aber wer verordnete die Feindschaft zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels? Wer bewirkte Leid, indem er zu der Frau sagte, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären? Wer bewirkte Leid, und das können besonders die Gartenarbeiter bei uns sagen, indem er die Erde verfluchte, sodass der Mensch sich nur noch mit Mühe und Not ernähren kann? Eine der wichtigen Lehren in 1. Mose 3 ist, dass Gott Leid nicht verursachte, aber verordnete. Der Mensch hat das Leid verursacht mit der Sünde, die er gegen Gott getan hat. Ja, Leid ist in der Welt, weil Menschen sündigen, weil der Mensch gesündigt hat. Menschen leiden, weil sich andere bösen Menschen gegen die Leidenden verschworen haben. Leid gibt es im Leben, weil die Welt krank ist und in Sünde verstrickt. Aber Leid findet niemals außerhalb der Herrschaft oder der Kontrolle Gottes statt. Okay, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie wir Leid und Gott vereinbaren können. Gott lässt Leid ja einfach nur zu. Wir lesen in Hiob, das haben wir heute in der Schriftlesung getan, dass er ein rechtschaffener Mann war und das Böse mied. Und dieses Zeugnis kam nicht von seinen Mitmenschen, sondern das Zeugnis kam von Gott selbst. Er hat zu dem Teufel gesagt, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und ein wenig später wird Hiob an einem Tag alles genommen. böse Menschen, Sabäer fallen ein, nehmen das eine Teil von ihm weg. Die Chaldäer fallen ein, nehmen das andere Teil von ihm weg. Zwei Naturkatastrophen ereignen sich. Ein Wind von der Wüste begräbt die Kinder Hiobs unter dem Dach des Hauses. Und dann auch ein Feuer Gottes, wie es die Botschafter sagen. Innerhalb eines Tages wird von Hiob alles genommen. Wirtschaft, Familie und sogar die Gesundheit. Und das Schlimmste, Hiob weiß ja nicht, was da geschieht. Er weiß von keiner Szene im Himmel, die stattfand. Gott hat ihm auch nicht voraus gesagt, Hiob, Achtung, eine Woche oder zwei Wochen und dann beginnt es. Hiob weiß nichts davon. Und trotzdem, wie reagiert er? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Nun hat Gott es zugelassen, laut Hiob nicht. Zu sagen, dass Gott Böses zulässt, das Anliegen ist gut. Das Anliegen ist gut. Man möchte ja Gott von dem Bösen trennen. Man möchte ja Gott nichts Böses zuschreiben. Und auch Habakuk 1,13, glaube ich, sagt, dass Gottes Augen so rein sind, dass er das Böse nicht anschauen kann. Die Bibel macht ganz klar deutlich, dass Gott von dem Bösen, von seinem Wesen her unbeschreiblich entfernt ist, dass er unbedingt davon abzugrenzen sei. Aber das bedeutet nicht, dass Gott souverän ist und dass er das Leid unter seiner Kontrolle hat. Das Anliegen, dass Gott Leid nur zulässt, führt zu einem noch schlimmeren Gottesbild. Denn Gott wird so dargestellt, als ob er da, wo unser Leid am schlimmsten ist, obwohl er die Macht dazu hätte, dem entgegenzuwirken, passiv bleibt. Gerade da, wo es am schmerzhaftesten ist, tut Gott nichts und ist passiv? Was? Hier fängt mein Gottesbild an zu schwanken von der Liebe Gottes. Dann gäbe es einen Freiraum, wo Gott nicht souverän sein würde. Und dann würde auch aber Hiob sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat zugelassen, dass Satan alles von mir nimmt, samt meiner Familie und meiner Gesundheit. Der Herr hat zugelassen? Wie konnte er? Dieser Erklärungsversuch führt in die falsche Richtung. Dann wird es wirklich berechtigt, an der Liebe Gottes und an seiner Souveränität zu zweifeln. Erst, wenn ich sage, so wie Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, kann ich wirklich einen Trost finden. Denn dann hat es einen Sinn gehabt, warum Leid geschieht. Selbst wenn ich es jetzt noch nicht weiß. Wenn ich plötzlich durch einen brennenden Schmerz aufschreie, weil meine Haut und mein Fleisch durch einen Skalpellschnitt getrennt wird, dann schreie ich, weil es höllisch wehtut und ich leide. Aber die Leiden werden unerträglich, wenn ich nicht weiß, warum dieser Schmerz da ist. Wenn ich keinen Sinn darin sehe. Ich werde hoffnungslos und letzten Endes bin ich am Verzweifeln. Wenn ich aber weiß, dass der Skalpell von einer Hand geführt wird und hinter der Hand der Arzt steht, der den Schnitt lenkt, den Skalpell in seiner Hand hält, um den Schnitt zu meinem Besten zu tun, um mich letztlich gesund zu machen und zu retten, ist der Schmerz immer noch groß, keine Frage. Aber ich sehe den Sinn des Schmerzes und das ist der Trost. Das ist mein Trost und es gibt mir Hoffnung und deswegen halte ich den Schmerz aus. Nur wenn Gott souverän ist, sind auch die Leiden unter seiner Kontrolle. Es gibt keinen Freiraum, wo Gott nicht über die Leiden souverän ist. Und nur wenn die Leiden unter seiner Kontrolle sind, sind sie nicht sinnlos, egal von welcher Seite Leid geschieht, ob es von Menschen oder von Dingen oder von Katastrophen. Und wenn ich weiß, dass meine Leiden einen Sinn haben, habe ich Hoffnung und das gibt mir Trost. Nochmal, das Leid ist sinnlos, wenn Gott Leid nur zulassen würde. Dann wäre Leid sinnlos und dann wäre ich wirklich hilflos und hoffnungslos. Aus einer schmerzvollen Situation würde eine hoffnungslose Situation folgen. Nur wenn Gott das Leid unter seiner Kontrolle hat, hat Leiden einen Sinn. Und ich muss den Sinn nicht einmal kennen. Und die Bibel macht es immer wieder klar, dass nicht alle immer wissen, warum sie leiden. Aber warum stärken sich alle Autoren der Psalmisten am Ende ihrer Psalmen in Gott und in dem Vertrauen in ihm? Nicht, weil sie sich damit abgefunden haben, dass Gott sie in ihrer Not alleine gelassen hat, dass er nicht hilft. Auch nicht, weil sie die Ursache für ihre Leiden erkannt haben. Das haben sie nicht, nicht immer. Aber sie haben die größere Weisheit Gottes in ihrer Situation anerkannt. Sie sind zu dem Entschluss gekommen, den sie schon vorher kannten, dass Leiden nicht sinnlos geschieht. Und das gibt ihnen am Ende Trost, den sie in Gott finden. Die Frage, warum gibt es Leid, setzt voraus, dass Gott existiert und dass Leiden eine Bedeutung hat. Und wenn Leiden etwas bedeutet, dann müssen wir über das Leiden hinaus auf die Person blicken, die dem Leiden eine Bedeutung gegeben hat. Und genau das tut hier Paulus in unserem Text. Er sagt hier im Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten. Paulus wendet sich an den, der dem Leid eine Bedeutung gegeben hat. Und was sagt ihm Gott im Vers 9? Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Manchmal, wie schon gesagt, können wir den Sinn unserer Leiden erkennen. Oft im Nachhinein. Josef zum Beispiel erkannte, dass Gott aus dem Bösen, was seine Brüder ihm angetan haben, etwas Gutes, nämlich die Errettung vor Hungersnot, Erhaltung der Leben, der vielen Leben, die in Ägypten waren und Ägypten umkreist haben. Und nur durch diese schreckliche Situation, von der Familie getrennt zu sein, in der Fremde, in Knechtschaft, in Sklaverei sich zu befinden, 17 Jahre entfremdet zu sein unter Götzendienern. Aber das war etwas Gutes, weil Josef sagt, Gott hat etwas Gutes daraus entstehen lassen. Zur Erhaltung eures Lebens hat Gott, nicht ihr, hat Gott mich vor euch hierher gesandt. Auch Hiob erkannte am Ende, wozu seine Leiden waren. Mit dem Satz, als er sagte, vom Hörensagen habe ich von dir vernommen. Nun aber habe ich dich gesehen. Hiob hat erkannt, dass seine Leiden ihn dazu verhalten, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Auch Paulus weiß hier, warum er leidet. Er sagt im Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Die Bibel antwortet auf die Frage, warum gibt es Leid? Ich möchte einige davon nennen. Gott benutzt Leiden in unserem Leben, damit wir seine Nähe suchen und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Das sehen wir in dem Psalm. In jedem Psalm sehen wir genau diese Wahrheit. Gott benutzt Leiden, damit unser Leben ein Zeugnis des Evangeliums für andere wird. Matthäus 5. Gott benutzt Leiden, damit wir Hilfe bei anderen Geschwistern suchen und damit die Gemeinschaft der Heiligen Dreieinigkeit reflektieren. Epheser 4. Und damit benutzt Gott auch Leiden, damit wir anderen helfen in ihrem Leid. 2. Korinther 1. Paulus sagt, den Trost, wir Verzweifelten am Leben. Und wir sind schon sogar, damit haben uns abgefunden, dass wir sterben. Aber Gott hat uns mit seinem Trost getröstet. Und jetzt können wir euch mit diesem Trost trösten. Das ist auch eine Ursache von Leid. Gott benutzt auch Leid, um unsere Hoffnung auf die Wiederkunft Christi auszurichten. Gott benutzt auch Leid, damit die verbleibenden Sünden in unserem Herzen offenbar werden. Ja, auch das ist ein Grund. Aber auch, dass wir Gemeinschaft an den Leiden unseres Herrn Jesus Christus haben. Philipper 3. Aber was ich deutlich machen möchte, die Bibel gibt uns nicht immer auf jede Situation eine Antwort, warum wir leiden. Aber was wichtig ist zu verstehen für uns heute alle, dass Leid nicht außerhalb Gottes Kontrolle geschieht und nur dann Leid einen Sinn hat. Welchen Sinn, weiß ich nicht immer. Aber es hat einen Sinn. Und das gibt mir Trost. Und das führt mich zu Gott. Und das lässt mich hoffen. Gott antwortet hier auch auf Paulus' Frage: Lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist keine direkte Antwort, aber es ist eine wichtige Antwort, die ihn aufbauen muss. Und dann sagt er im Vers 9 weiter: Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das ist so anders, wie es die Welt uns darreicht, oder? Oft meinen wir, Gottes Gunst ist über denen, die keine Probleme haben und kein Leid erfahren. Du schaust sie an und denkst, die haben keine Probleme. Alles klappt bei ihnen. Spurgeon hat einmal gesagt, wenn euer Geschäft, euer ganzes Leben erfolgreich lief, wenn so euer Weg immer einfach war, dann wisst ihr auch nicht viel von Gottes Kraft. Wenn du immer gesund warst, dein Leben lang, wenn du niemals leiden musstest, wenn deine Familie niemals heimgesucht wurde von Trauerfällen, wenn dein Geist niemals niedergeschlagen war, dann weißt du nicht viel von Gottes Kraft. Du magst von der Gotteskraft gelesen haben in Büchern. Das ist gut, dass du das gemacht hast. Du hast die Kraft Gottes an anderen Menschen beobachtet. Ja, Beobachtung ist nützlich. Aber auch nur etwas Erfahrung ist mehr wert als viel Beobachtung. Du kannst die Kraft Gottes wirklich nur dann erkennen, wenn du persönlich Bekanntschaft mit ihr gemacht hast. Nämlich dann, wenn du selbst schwach bist. Und genau das sagt hier Paulus auch. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Erst dann, wenn du mit deiner Kraft am Ende bist und keine Kraft mehr hast, lernst du, was es bedeutet, von der Kraft Gottes getragen zu werden. Was würdest du dafür geben, ein besserer Mensch zu werden? Ein Mensch, der liebevoller ist. Ein Mensch, der freudiger ist. Ein Mensch, der mehr vom Gebetsleben gekennzeichnet ist. Ein Mensch, der nie murrt und der es gelernt hat, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ein Mensch, dem Gott wirklich genug ist. Der sagen kann, Herr, wenn ich dich habe, dann habe ich alles. Dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Dieser Charakter ist Gold wert, oder? Nein, es ist viel mehr wert. Dieser Charakter ist Blut wert. Leid ist nicht einfach nur eine Folge von Sünde und der Strafe Gottes. Leid ist nicht unbedingt auch immer eine Rache Gottes, das er über uns bringt, wenn wir sündigen gegen ihn. Leid ist Gottes Mittel, um die Gerechtigkeit in seiner Schöpfung wiederherzustellen und uns aus der bösen Situation zu befreien, die wir selbst für uns geschaffen haben. Ist zu sterben ein Leid? Ja. Zweifelsohne, jeder von uns hat Angst vor dem Tod. Aber was kommt durch den Tod? Paulus schrie einmal auf: Wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Damit sagt er, dass der Tod nicht nur ein Leid ist. Es ist irgendwo auch eine Erlösung, oder? Die Erlösung vom Leib des Todes. Es ist ein Tod ist ein Fluch. Es ist der Lohn der Sünde, aber ebenso ein Teil der Erlösung. Es stellte sich nämlich später heraus, und wir sehen es im Evangelium, dass der erlösende Akt von allen der Tod war. Der Tod des letzten Menschen, Jesus Christus. Auf diese Weise verwandelt Gott Leid in Erlösung. Paulus hatte einen Dorn im Fleisch, der ihn leiden ließ. Wir wissen nicht, was der Dorn war. Und es gibt viele Spekulationen, aber der Text sagt es uns nicht. Und deswegen sollen wir darüber auch nicht spekulieren. Das heißt, dass es nicht wichtig ist, was der Dorn des Paulus im Fleisch war. Es wird wahrscheinlich bewusst verschwiegen, damit wir nicht uns auf etwas Bestimmtes fokussieren. Es können Kämpfe sein, die du erlebst, die dich einschränken im Leben. Geistliche Kämpfe, Kämpfe mit Menschen. Es sind Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Paulus sagt, ich kontrolliere die Situation nicht, aber der Herr tut es. Und deswegen rufe ich zu ihm. Es könnte etwas mit deinem Job zu tun haben, mit deinen Finanzen, mit deiner Lebenssituation oder mit etwas anderem. Aber ich bin überzeugt, dass auf die eine oder andere Weise hat jeder von euch, mich eingeschlossen, einen Dorn im Fleisch, das uns hindert, das uns das Leben schwer macht. Vielleicht sogar eine Sünde, durch die Gott uns demütigen möchte. Vielleicht ein Mensch, der uns das Leben beschwerlich macht, auf der Arbeit oder zu Hause oder im Umkreis. Zu Paulus sagt Gott, meine Gnade genügt dir. Du hast einen bösen Menschen im Leben, Gottes Gnade genügt dir. Du hast eine unheilbare Krankheit, du hast viel Verlust erlebt im Leben. Du hast die Gnade Gottes gewonnen. Zu jedem von uns sagt das Wort Gottes heute, meine Gnade genügt dir. In Christus und in dem, was er getan hat, bekommt Leid einen Sinn. Jesus hatte auch einen Dorn. Den Stachel des Todes. Den Stachel des Zornes Gottes. Und es ist so interessant, dass Paulus hier sagt, ich habe dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablasse. Denn genau das hat gleiche Jesus getan. Er hat dreimal zu seinem Vater gebeten, dass dieser Stachel des Todes an ihm vorübergeht, dass er von ihm ablasse. Und zu Paulus sprach Gott, meine Gnade genügt dir. Aber zu seinem Sohn sagte er nichts, er schwieg. Er sagte ihm nicht, meine Gnade genügt dir, denn er hatte keine Gnade für seinen Sohn. Im Gegenteil, ihm gefiel es, ihn nicht zu verschonen. Und er hat durch dieses Leid, das unbeschreibliche Leid seines Sohnes, das viel größer war als das Leid Hiobs, eine immer fortwährende Herrlichkeit vorbereitet, indem er dich verschont. Ja, Bosheit, Leid und Sünde sind grausam. Aber der Vater konnte in dem Leid eine Bedeutung geben, indem er seinen Sohn leiden ließ. Ihn nicht verschonte, damit er dich verschonen kann. Ihm hat er seine Gnade verwehrt, damit er dir sagen kann, meine Gnade genügt dir. Und deswegen sagt Paulus, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Amen.